ARD.
Du heißt gar nicht Kim.
Nee, ich heiße Kerstin.
Kerstin. Und wie kam es denn zu Kim?
Ach, das ist... Die Plattenfirma hat damals gesagt, dass Kerstin Pötke, so heiße ich. Wenn du es liest, Poetke, sagt jeder Pötke. Und dann sagte die Plattenfirma, das klingt halt...
Podcast. Na bitte.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Wie war nochmal dein Name?
Klaus. Und wie heißt du?
Ich habe es gerade gelernt. Kim, hallo.
Kim und Klaus.
Da sind wir jetzt. Jetzt ist es soweit.
Na Mensch, Gott sei Dank. Also es hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's richtig los.
Ja, die Idee haben wir jetzt schon länger gehabt, ne? Dass wir auch mal zusammen einen Podcast machen wollten.
Ja, ne? Also manche sagen, schon wieder ein neuer Podcast, aber ich finde, unser fehlt noch.
Manche sagen ja auch, naja gut, so bis 50 kann man noch einen Podcast machen.
Das ist chauvinistisch, das ist überhaupt nicht in Ordnung, ja, das ist altersdiskriminierend. Ja, warum soll da eine Grenze sein? Das kann man gar nicht nachvollziehen. Höchstwahrscheinlich, weil es zurzeit so ist. Aber deshalb, wir füllen die Lücke jetzt.
Deshalb wird es Zeit, dass wir jetzt kommen.
Auf jeden Fall, mit Volldampf.
Mit Volldampf und mit, also ich würde mal sagen, mit Persönlichkeit, mit schrägen Geschichten aus Berlin, mit Schlagzeilen natürlich.
Ein bisschen
und
Gossip, wie das so heute so neu deutsch heißt.
Ist ja auch dein Thema, ne? So ein bisschen magst du das schon.
Ja, das ist Klatsch und Tratsch, ja, natürlich. Warum nicht? Wenn es denn interessant ist und nicht zu blöd. Also auch Klatsch und Tratsch muss natürlich irgendein Niveau noch haben.
Aber dafür interessierst du dich dann jetzt. Guck mal, darüber werden wir reden. Wir werden aber auch darüber reden. Sagen wir mal so, ich melde mich manchmal bei dir, wenn ich nervös bin, weil die Welt so nervös ist, weil ich das Gefühl habe, ich kann das ja überhaupt nicht mehr einordnen. Wo stehen wir eigentlich? Welche politische Auswirkungen wird was auch immer haben? Und dann melde ich mich bei dir manchmal und bitte dich, mir das einzusortieren.
Wird ja auch alles immer komplexer und leider die Konflikte in dieser Welt werden nicht weniger, sondern sie werden mehr.
Und das wirst du uns ein bisschen einordnen können und vielleicht dadurch auch. Ich habe so den Wunsch auch beruhigen können. Also ihr merkt, von links außen, rechts außen, oben, unten ist es alles dabei. Und vor allem sind wir dabei. Und man könnte ja sagen, roter Teppich trifft auf rotes Rathaus, Pop auf Politik. Aber vor allem treffe ich auf dich. Und das ist
Kim und Klaus.
Also wir kennen uns schon so lange und kennen uns aber gar nicht richtig gut. Und ich bin, glaube ich, die Einzige, also gefühlt in meinem verkümmerten kleinen Herzen, die noch nicht bei dir zu Hause an deinem Esstisch gesessen.
Du warst noch nicht bei mir zu Hause? Habe ich noch nicht gekocht für dich? Nein.
Und du giltst ja als der Koch und der Gastgeber schlechthin.
Der Koch garantiert auch nicht. Ich koche gerne, bin auch gerne Gastgeber und lade gerne Gäste ein.
Nur mich eben nicht.
Naja, das muss ja deinen Grund haben, ne? Weiß auch gar nicht warum.
Ihr müsst euch vorstellen, es ist schon so dramatisch. Es ist so traurig eigentlich. Ich habe mich selber auf seinen 70. eingeladen. Ich selber habe gesagt, Klaus, du feierst, wie schön ich komme.
Ja, vor allem war das so vor Millionen Publikum bei Riverboat Berlin. Ja, so ein Jahr vorher. Ja, so, also wirklich, ich hatte richtig Angst gehabt bei der Gästeliste. Vergiss bloß Kim Fischer nicht. Das nimmt die dir übel bis sonst wohin, ja.
Aber jetzt, wo du es sagst, Riverboat Berlin, genau, das war hier im RBB, da haben wir uns getroffen und wir sitzen jetzt hier 88,8. Ich meine, geht's schöner? Das ist doch, damit schließt sich der Kreis und ich werde alles in den nächsten Folgen geben, immer freitags, mich von meiner besten Seite zeigen. Ich werde mich einfach zeigen, wie ich bin.
Du hast dann nur gute Seiten. Also.
Und ich werde auch das ein oder andere dunkle Geheimnis von mir preisen.
Ach.
Und deine schlechten Seiten.
Schlechte Seiten, vielleicht ein paar kleine Macken, aber.
Pass auf, wir haben hier so eine menschliche Gebrauchsanweisung. Wir sollten ja im Vorfeld einen Fragebogen jeder ausfüllen.
Na, das war ja auch eine Herausforderung.
Hier. Genau, wir lieben das ja, Fragebögen.
Furchtbar, ja. Oh. Also.
Aber es macht Sinn, weil Theresa, komm doch mal rein. Theresa ist unsere Redaktion, unsere Redakteurin. Guck mal, da ist sie.
Theresa.
Vielleicht können wir einander, wir machen mal so eine Art Speed-Dating.
Okay.
Und dann können wir uns ein bisschen kennenlernen, noch näher.
Ja.
Ja, vielleicht, guck doch mal rauf. Vielleicht.
Du heißt gar nicht Kim.
Nee, ich heiße Kerstin.
Kerstin. Und wie kam es denn zu Kim?
Ach, das ist... Die Plattenfirma hat damals gesagt, dass Kerstin Pötke, so heiße ich, Wenn du es liest, Poetke, sagt jeder Pöttke. Und dann sagte die Plattenfirma, das klingt halt
Pöttkast. Pöttkast. Na bitte.
Mann, du bist aber auch kreativ.
Haben wir doch hingekriegt, ne? Und einen Spitznamen hast du nicht?
Nee.
Was reimt sie denn auf Kerstin? In der Schule haben die dich nur Kerstin genannt?
Ich habe mich heimlich Kiki getauft. Ich habe immer gehofft, ist auch dass gut. Mich ja, Kiki keiner ist auch hat. Nicht. Heute sagen ab und an mal Leute Kimi.
Na, bei mir ist ja eindeutig, wer der Spitzname ist, ne?
Wo, wie?
Genau, früher in der Schule auch mal Wowe. Aber Wowi ist eigentlich schöner und niedlicher.
So, jetzt lass mal gucken. Ich gucke mal jetzt ein bisschen, was ich bei dir finde. Ja, was mich. Das würde ich gerne mal können. Viele Fremdsprachen. Ja, natürlich. Ah, fremd. Ich kann auch nur Englisch. Und das auch nur schlecht.
Echt? Mhm. Naja, wenn man nicht Native Speaker irgendwie mal ein Jahr lang in Amerika war, dann ist das auch alles ein bisschen schwierig. Hobbys hast du auch?
Was habe ich da geschrieben?
Na, was denn wohl? Was kommt an erster Stelle?
Singen.
Nee.
Freunde.
Der Hund.
Der Hund. Fritzi.
Na also, wie konntest du das vergessen, ja? Waldfreunde. Kochen. Ach, du kochst auch? Und singen ist ein Hobby. Ich dachte, das ist dein Beruf auch.
Das ist auch meine Leidenschaft.
Ist toll, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, ne? Ist eigentlich das Beste.
Warst du leidenschaftlicher Politiker?
Das war für mich ja auch das Hobby, ja. Ich bin ja mit 18 Jahren in die SPD eingetreten und seitdem habe ich Politik. Hätte natürlich nie daran gedacht, mein Geld damit zu verdienen, habe ja Jura studiert. Aber nachher, als die Möglichkeit da war, mein Hobby zum Beruf zu machen, das war natürlich das Ideale. Und dann macht man das ja auch viel beschwingter und offener und denkt nicht, oh Gott, du musst da hingehen, um dein Geld zu verdienen. Nee, das hat mir immer Spaß gemacht.
Wann hat es dir keinen Spaß gemacht? Wann hörte der Spaß auf?
Na, da gab es sicherlich etliche Situationen, aber man muss so eine Grundeinstellung haben. Ja? In jedem Beruf, ob du nur Bäckerin bist oder Bäcker oder Friseur oder sonst was. Wenn du morgens schon zur Arbeit gehst und eigentlich schon sagst, oh Gott, hoffentlich ist der Tag bald vorbei und die Kollegen nerven dich oder so, dann kann das nicht funktionieren. Also eine positive Grundeinstellung hilft dann natürlich enorm, hängt aber auch immer vom Umfeld ab.
Ab wann hat der Spaß bei dir aufgehört?
Der Spaß hat bei mir aufgehört nur in bestimmten Krisensituationen.
Was war die größte Krise für dich als
Politiker? Für mich natürlich der BER, der Flughafen, ja natürlich. War auch eine ganz harte Zeit.
Denkst du da manchmal noch dran?
Ja, wenn ich jetzt natürlich da abfliege oder lande und es funktioniert, dann freue ich mich natürlich.
Ja, das ist ja dann nicht oft. Funktioniert ja
nein,
nicht.
Nein, 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 nein. Also das muss ich sagen, das meiste funktioniert, Gott sei Dank. Und die haben auch richtig dran gearbeitet. Und vor allen Dingen, die Berliner sind ja immer besonders kritisch. Da muss man mal in Frankfurt oder in anderen Flughäfen mal landen, was da alles passiert. Ja, und da regt sich aber keiner so richtig auf. Aber Berlin ist immer natürlich ein Thema.
Self-Care bedeutet für mich an meinen Körper denken. Du hast, bevor wir hier loslegten, hast du gerade noch so ein Fläschchen rausgeholt. War es so ein Mundwasser, was du dir in den Mund reingesprüht hast?
Nein, Sängeröl. Hat mir mal tatsächlich, ja lach nicht darüber, hat mir tatsächlich mal ein Profi mal gesagt, dass das gut sein soll für die Stimme, dass man denn da wirklich dann gut durch die Sendung kommt. Was ist denn da jetzt so komisch? Ja?
Pass auf, ich setze noch einen drauf. Ich habe gehört, dass du jeden Morgen Apfelessig zu dir nimmst. Du bist ja. Aber auch wirklich ein...
Ja, so ein Schnapsgläschen mit Wasser verdünnt.
Ich glaube, es ist einfach noch zu früh, über die fermentierten Pflaumen zu reden, die ich zu mir nehme. Lass uns das in Folge 4 vielleicht mal machen.
Backpflaumen oder sowas?
Nee, nee, richtig fermentierte. Mhm. So, ich in 3 Worten, ein lieber Mensch. Mhm. Hast du das immer oder wann?
Immer nicht, aber ich hoffe doch. Na, ich bemühe mich jedenfalls darum. Also ich bin ja per se erstmal ein Optimist und positiv denkend. Natürlich vergeht einem das manchmal auch, aber ich versuche auch immer mein Gegenüber zu respektieren und meistens gelingt das auch.
Guck mal da rein.
Was ist denn bei dir denn hier? No-Gos. Mhm. Blasiertes Getue magst du auch
nicht.
Nee,
das hat mich früher verschreckt und heute nervt es mich einfach nur noch.
Ja.
Wir müssen uns nicht größer machen als...
Nee, na?
Nee, das braucht kein Mensch. Warte mal, Ängste vor der Weltsituation hast du. Aber guck mal, eigentlich will ich doch, dass du mich beruhigst, wenn ich Ängste habe. Hast du wirklich
ja,
Ängste?
Ängste ist ja, Angst ist ja was Natürliches. Angst brauchen wir in unserem Leben. Sonst könnten wir uns auf bestimmte Situationen gar nicht einstellen. Also es ist nicht falsch, Angst zu haben. Das Schlimme ist ja nur, wenn die Angst dominierend wird. Ich würde auch bestimmte Sachen nicht als Angst bezeichnen, sondern als Befürchtung oder was mir Sorgen bereitet, so die Weltsituation. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich jetzt persönlich bedroht fühlt. Aber natürlich, wenn man die Weltsituation sich anschaut, da kann man schon verzweifeln. Und wenn man sieht, wie viele Menschen, unschuldige Menschen, Zivilbevölkerung, jeden Tag dort stirbt auf beiden Seiten des Konfliktes. Ja, und die können es ja nicht beeinflussen. Und es gibt da Regierungen, die ein Interesse daran haben, dass sich das aufputscht und immer wieder die Spirale der Gewalt gedreht wird. Und das macht mir denn schon Kummer, Sorgen. Und ja, da sollten alle Anständigen aufstehen und sich das nicht gefallen lassen.
Was ist denn zum Beispiel jetzt auch Amerika? Ich meine, alle gucken jetzt nach Amerika. Die Wahlen sind ja auch mehr denn je interessant für alle. Also weil ich habe zwar immer noch nicht so, das ist für mich auch noch so diffus, ja, inwieweit das einen Einfluss auf Deutschland hat, auf dich, auf mich, auf meine Eltern, auf meine Freunde, ob jetzt Trump oder Harris. Wie unterscheidet sich die Wahl für uns in unserem alltäglichen, ja, Miteinander dann auch hier in Deutschland?
Naja, erstmal ist es ein eigenständiges Land, 160 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die werden da am 5. November wählen. Und egal, wer gewählt wird, die müssen wir akzeptieren. So, natürlich, wenn du in Deutschland die beiden Kandidaten, Harris und Trump, zur Wahl stellen würdest, da würde Harris sicherlich mit 75 bis 80% gewählt werden. Also die Sympathien der Deutschen quer durch alle politischen Lager ist sehr groß, natürlich bei Harris, weil sie einfach die verlässlichere ist. Der Trump ist ja ein Chaot in dem Amt. Da weiß ja nie, was da kommt. Der hört auch höchstwahrscheinlich auf seine Berater nicht. Wir haben früher mal gesagt, naja, egal wer Präsident ist, die haben so einen Beraterstab, die werden dann schon also den wieder erden. Das ist aber bei Trump nicht. Der entscheidet spontan. Und wenn er ankündigt, dass Amerika sich auf sich selbst konzentrieren wird und natürlich die NATO nicht mehr finanzieren wird oder nicht den Schwerpunkt da setzen wird oder wenn sie mit der EU anders umgehen wollen und Europa soll mal selber die Konflikte lösen, dann tangiert es uns direkt. Also wer da jetzt Präsidentin oder Präsident wird, da wäre Harris natürlich der verlässlichere Partner, auch für die transatlantischen Beziehungen, die über Jahrzehnte lang erfolgreich waren. Und ohne Amerika könnte Europa in vielen Dingen überhaupt gar nicht zurechtkommen.
Jetzt ist Trump ist 78, Harris ist 59. Da gibt es ein Interview von dir oder was mit dir geführt wurde vom SWR. Da haben die dich gefragt, ob du dir jetzt heute ein Kanzleramt vorstellen könntest. Und hast du gesagt, nee, da bin ich zu alt für.
Da bin ich ja auch.
Wesentlich jünger als Herr Trump.
Ja, ich freue mich ja auch, wenn mich einige diese Fragen nochmal an mich herantragen oder so. Ja, dann sage ich immer, ja, also wenn man das Alter in Amerika sich anschaut, dann bin ich jetzt noch zu jung, habe ich noch 10 Jahre Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Nee, aber das sage ich alles auch nur im Spaß.
Ja, aber kann man mit 78 noch regieren?
Kann man, natürlich. Früher gab es ja so in China immer diese alten Männer, die sind mittlerweile jünger geworden. Ist jetzt komisch, dass im Westen jetzt auf einmal diese Entwicklung da ist. Und ich bedauere es auch außerordentlich, dass sowohl Republikaner wie auch die Demokraten haben dann auch rechtzeitig die Kurve gekriegt, aber dass beide nicht in der Lage waren, präsentable Kandidaten dahinzustellen. Man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein, man kann konservativ sein, man kann mehr liberal sein, dann gibt es da die Auswahl, aber irgendwo gibt es auch Grenzen und das erschüttert mich schon bei so einer Demokratie wie in Amerika.
Aber weißt du, ich frage mich auch, das ist doch kein Job wie ein anderer, wie ein normaler Job. Das ist kein normaler Job. Das ist von der Beanspruchung, also geistig, aber auch körperlich, was Politiker da auch unerschrocken Tag für Tag, Jahr für Jahr leisten müssen. Kann man das konditionell überhaupt leisten? Also es wird ja auch nach seinem aktuellen Gesundheitszustand wird ja auch ein Attest beinahe schon eingefordert in Amerika.
Ja, ja, nicht nur eingefordert, die müssen schon die Hosen da runterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder Steuererklärung und sowas. Also ist in Amerika alles ein bisschen schärfer und natürlich sind viele Journalisten da dran, dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten da auch zu entdecken. Das ist in Deutschland so nicht, aber natürlich der Gesundheitszustand interessiert die Amerikanerinnen und Amerikaner.
Aber erzähl mir mal so, wie sah so ein Tag, also du hast mir irgendwann mal gesagt, ihr habt manchmal abends, habt ihr die Reden hingelegt bekommen, die du am frühen Morgen halten musstest. So, das stelle ich mir schon anspruchsvoll durchaus vor, wenn man denkt, du hast wahrscheinlich 7 Themen am Tag, wo du hinreist und immer in neue Sachen eintauchen musst. Aber gerade, ich meine, wir reden von der Weltpolitik.
Naja, die leben ja nicht alleine. Sie haben ja einen großen Stab um sich rum, gerade natürlich so ein Präsident sowieso oder auch ein Bundeskanzler. Das Bundeskanzleramt hat ja hunderte von Mitarbeitern. Die arbeiten ja alle dem zu. Das ist ja einerseits schön, aber an der Spitze sitzt immer der nur einer. Und der kriegt das dann alles geliefert, meistens immer auf den letzten Moment. Und er muss ja sehen, wie er damit zurechtkommt. Es ist eine riesige Belastung. Es ist ja nicht nur physisch eine Belastung, sondern psychisch natürlich auch, weil die ganze Welt schaut auf dich. Jeder Schritt wird beobachtet. Und wir wissen ja, dass nur die schlechte Nachricht die gute Nachricht ist. Und die wird dann auch natürlich gesucht, weil sonst kriegt man seine Medien nicht voll. Und durch Social Media ist das heute noch schlimmer geworden, weil es alles viel schneller geworden ist. Also früher hat man die Zeitung am nächsten Tag gelesen. Heute lese ich die ja schon einen Tag vorher und muss dann schon darauf reagieren. Du musst also auf das, was jemand nächsten Tag sagt, erst nochmal gleich schon am Tag davor auch reagieren. Und damit kriegt das alles eine Hektik, alles eine besondere Härte. Das ist schwer zu ertragen. Wer da nicht eine gute Konstitution hat, schon mal körperlich und natürlich auch ein dickes Fell hat, auch sehr abstrahieren kann sozusagen. Die meinen jetzt nicht dich als Person, sondern die meinen dich als Institution, als Kanzler, als regierender Bürgermeister oder so. Das hilft dann schon mal weiter. Aber es ist hart und wir haben es ja gerade in jüngster Zeit gesehen, dass da einige Politiker wie Kevin Kühnert aus diesen Belastungsgründen oder mit denen nicht mehr zurechtgekommen sind und gesagt haben, sie hören auf.
Ich meine, jetzt ist ja USA auch so ein beliebtes Reiseziel. Also ich nicht von mir, aber ich habe Flugangst. Ich fliege ja nicht länger als 3-4 Stunden maximal.
Dann kommst du schlecht nach Amerika. Aber würdest du denn mit einem Dampfer fahren, also mit so einem Kreuzfahrtschiff dann nach Amerika?
Wenn du das Unterhaltungsprogramm hast, durchaus.
Na, das können wir doch mal drüber reden.
Aber das ist ja auch nicht klimafreundlich.
Naja, gut, es gibt ja jetzt auch schon neuere Schiffe. Ja, natürlich, wenn man da so konsequent sein würde, dann kann man ja auch gleich zu Hause bleiben. Also so.
Aber ja, schon schön.
Es ist ja erstaunlich, dass Kreuzfahrten ja wirklich auch so beliebt sind. Also wir sind jetzt auf dem Weg nach Amerika.
Wir sind jetzt auf dem Weg nach Amerika. Warst du schon mal im Weißen Haus eigentlich?
Nein, war ich nicht. Da wird ein regierender Bürgermeister nicht mehr eingeladen.
Nicht
oder
mehr?
Nicht mehr, nee, noch zu, als Alliiertenstatus noch war in West-Berlin, da gehört es eigentlich zum Ritual, dass jeder regierende Bürgermeister auch vom amerikanischen Präsidenten da empfangen wurde im Weißen Haus. Das hätte ich schon ganz gerne gemacht. Genauso im Buckingham-Palast war ich auch noch nicht, da wäre ich auch gerne mal hingegangen.
Oh, da wäre ich auch dabei.
Nicht? So, also Queen habe ich getroffen, die amerikanischen Präsidenten habe ich auch getroffen, nee, aber da wirst du nicht mehr eingeladen.
Du hast die amerikanischen Präsidenten getroffen. Welcher war dir der Liebste?
Na, eigentlich Bill Clinton, der war aber dann gar nicht mehr Präsident, sondern war da schon AD. Den habe ich oft getroffen und deshalb war da auch so eine Vertrautheit da. Ist ja ein Unterschied, ob du jemanden mal eine halbe Stunde im Rathaus empfängst zum Eintrag ins Goldene Buch oder ob du mehrere Gelegenheiten hast, mit den Menschen zu kommunizieren. Bill Clinton war das so, den habe ich in New York getroffen, den habe ich in Wien getroffen, den habe ich in Berlin getroffen, also auch mehrmals. Und wir hatten auch eine tolle Situation da in der Schwarzwaldhütte nach der Enthüllung des Brandenburger Tors. Da sind wir rübergefahren in Schwarzwald. Und da war so eine kleine Veranstaltung.
Du bist mit Bill Clinton in den Schwarzwald?
Ja, er war ist in Schwarzwald gefahren und ich
Warum
auch.
Warum nicht Spreewald?
Na, weil das war der Veranstalter, der war aus Baden-Baden und da in der Nähe eine Jagdhütte, 15 Leute, viel Sicherheit, aber ganz intim. Und er saß auch mir den ganzen Abend nebeneinander und dann saß Heidi Klum noch gegenüber. Der hat auch richtig schön geflirtet mit Kylie, aber naja.
Was mit Kylie? Moment, wer hat er mit Heidi oder mit Kylie, hast du gerade
mit Heidi.
Heidi. Kylie Minogue war auch noch dabei.
Nein, die war nicht dabei. Nein, Heidi, aber der Ehemann saß auch noch daneben. Also, naja, also das war schon sehr interessant.
Bill Clinton. Mit Heidi Klum geflirtet, in der Schwarzwaldklinik.
Hätte ich mal nicht gesagt. In der Schwarzwaldhütte.
Jagdhütte.
Genau.
Schwarzwald. Da ist ja alles geflirtet, dabei für Stoff für eine Telenovela.
Da kann man mehrere, glaube ich, draus machen. Ja, nee, und war toll. Und dann musste der weg. Und wir sind dann ins Hotel zurück und auf einmal geht die Tür auf, Bill Clinton ist wieder da, weil der Flieger nicht ging irgendwie. Hatte er dann wieder Zeit gehabt, setzte sich ans Klavier und machte tolle Musik. Also der Mann kann wirklich Entertainment.
Was hat er gespielt?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber
denk dir was aus.
Nee, weiß ich nicht.
I did it my.
Oder Nights in White Satin oder sowas. Nee, war ganz toll. Und dann war auf einmal die Maschine wieder startklar und dann musste er weg. Aber das ist Clinton. Obama ist mehr so förmlicher, ne? Weil der hat es immer schwer gehabt, sich durchzusetzen und alles und ist sehr bestrebt. Und aber Clinton ist irgendwie, hat mehr Charisma.
Aber kannst du dich noch erinnern, als Obama dann das erste Mal in Berlin, in unserem Berlin war,
war
da was los? Da ging es überhaupt nicht mehr um Politik, hatte ich den Eindruck. Es wurde also genau beschrieben, was er anhatte, als er auf dem Laufband im Sportstudio des Hotels war. Welches Parfum, glaube ich, war auch noch. Also das ist ja ein Wahnsinn gewesen, wie die hier alle ausgeflippt sind, wie wir alle ausgeflippt sind, weil es eine charismatische Persönlichkeit auf einmal.
Naja, und das war ja ein Theater da. Die Truppen da von Obama wollten ja, dass die Rede am Brandenburger Tor gehalten wird. Das wollte aber Merkel nicht. Die war ja mit Bush sehr gut in Kontakt. Und sie war, glaube ich, in Japan und hat dann immer gesagt, nein, komm nicht in Frage. Dabei gehört das Brandenburger Tor mir oder der Kulturverwaltung. Da hätte sie gar nicht machen können. Also ich habe das auch signalisiert gegenüber dem Team von Obama, wenn ihr wollt, dann könnt ihr. Aber die wollten sich auch nicht verkrachen mit der Kanzlerin. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, Siegessäule. So. Und ja, er kam zu spät, weil er eben im Fitnessstudio war. Komischerweise war auf dem Nachbarrad also eine Reporterin. Ne? Und daher kommen diese ganzen Details. So. Und dann kam er mit halber Stunde Verspätung und waren 200.000 Leute, wären sicherlich noch mehr gekommen, waren riesige Sicherheitskontrollen. Und dann war das in dieser Wartezeit Stille. 200.000 Leute im Tiergarten, ja, wir kennen es ja sonst noch von der Fanmeile oder Marathon, absolute Stille. So ungefähr der Messias kommt und dann kam er. Und dann standen da noch so zwei Scheiben mit Teleprompter, ja, werde ich auch nicht vergessen, war damals noch nicht so bekannt. Und dann hat er natürlich immer vom Teleprompter abgelesen und hat Komplimente an Berlin gemacht und so alles. Und alle Leute sagten, jetzt wird die Welt besser und toller Mann. Also
ganz schöner Druck auch auf so einen Politiker.
War hohe Erwartungshaltung, die konnte er nachher dann ja auch nicht erfüllen, weil so ganz autonom kann amerikanischer Präsident auch nicht regieren. Der braucht schon immer noch die Mehrheiten im Senat und im Kongress. Ja, nee, aber das Obama schon interessant.
Kann ich mich auch noch erinnern, da habe ich auch gedacht, jetzt wird es wird einen davor und einen danach geben. Ich habe echt gedacht, da wird jetzt vieles ganz anders. So wäre es ja vielleicht auch, wenn Harris, guck mal, wenn das die erste Frau Präsidentin würde. Alleine auch das ist schon eine Tatsache, die was verändern würde, dass mal eine Frau dran wäre.
Na, erstens ist es an der Zeit, das wäre schon mal ganz gut. Dass das jetzt wesentlich was verändert, das glaube ich auch nicht. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind ja auch da. Erstmal wird ja auch noch parallel ein Teil des Kongresses gewählt. Sie muss ja auch noch Mehrheiten haben, um ihre Politik dann durchsetzen zu können. Auch bei Harris ist ja zurzeit ein bisschen das so Thema, wofür steht sie eigentlich? Wo ist denn eigentlich das Programm? Da ist sie ja auch ein bisschen unverbindlich, bis auf wenige Themen. Also das muss man sehen. Nein, aber es wäre an der Zeit, wäre toll, wenn Harris als erste Frau Präsidentin wird, genauso wie Obama dort viele erste Situationen hatte. Und es ist super, ja.
Finde ich auch. Ja. Aus vielerlei Gründen.
Und Obama kam ja dann ganz spät zum Staatsbesuch. Ja. Als Präsident hat er ja dann erstmal Berlin gemieden. Weiß nicht, ob er verärgert war über Merkel, über das Verhalten damals.
War auch immer ein Riesenthema, ne? Wie kann man denn unser Berlin meiden? Ich meine, das ist natürlich eine politische Aussage auch.
Gleich. Ja, und als er kam, war das der heißeste Tag und alle warteten am Brandenburger Tor. Da konnte er dann endlich seine Rede halten. Und Obama, Merkel und ich standen hinterm Brandenburger Tor und es ging nicht los. Ja, so war schön, konnten wir zu dritt da plauschen. Ja, hat man ja auch nicht immer die Gelegenheit. Bis ich mitkriegte, der Teleprompter ging nicht. Und da mussten die dann erstmal die Rede ausdrucken. Und das dauerte, weil die darauf gar nicht vorbereitet waren. Und dann gingen wir, dann fragte er noch, ob wir die Sakkos ausziehen. Da habe ich gesagt, nee, Herr Präsident, fangen Sie Ihre Rede an und ziehen dann das Sakko aus. Und ich ziehe dann mein Sakko auch aus. Und das hat er dann auch so gemacht. War alles toll.
Das finde ich ja jetzt total spannend. Ja. Ich meine, allein so einen Satz sagen zu können, Obama, Merkel und ich standen dann hinter dem Brandenburger Tor. worüber plaudert man denn dann so ein bisschen, wenn es dann dauert und noch eine Minute und noch 10 Minuten? Und
so im Detail weiß ich das jetzt auch nicht mehr, aber natürlich werde ich sicherlich auch was zur Geschichte Brandenburger Tor gesagt haben oder zur allgemeinen Situation Berlins. So, also hatte man auch Zeit gehabt. Ich habe ja auch mal mit Schröder, mit Bush Junior da am Brandenburger Tor da Zeit gehabt, an so einem Abendessen da teilzunehmen, nur wir drei praktisch, also Bush, Schröder und ich und der Botschafter, der amerikanische Botschafter und natürlich Dolmetscher. Aber das ist natürlich eine besondere Situation. Das hat man auch als regierender Bürgermeister nicht oft. Einmal ist bei mir so ein Präsident eingeschlafen bei mir, spricht. Das war auch schön. Ja, und keiner seiner Mitstreiter, war der Außenminister noch dabei oder so, der keiner traute sich, dem mal so einen kleinen Rippentriller zu geben, damit er aufwachte. Ja, so. Und ich habe dann weitergeredet und dann war mir das zu bunt, dann habe ich das Gespräch beendet, dann mussten sie ihn ja aufwecken, dann ist der gegangen. Aber der hat da so sein Mittagsschläfchen da gemacht bei mir, das war auch
im
sehr
Sitzen.
Schön. Im Sitzen, ja.
Am Tisch.
Am Tisch, ja, auf dem Sofa, ja.
Welcher war das?
Na, das sage ich natürlich nicht.
Und hat er geschnarcht?
Nee, aber der ruhte da in sich so. War sehr schön. Aber wie gesagt, keiner traute sich, den Präsidenten da mal ein bisschen aufzuwecken.
Sag mal, lass uns noch mal ganz kurz über Staatsgäste als solches reden, ja? Weil ich kenne nicht so viele Leute, die so Sätze sagen können, Merkel, Obama und ich. Oder ich saß mit Clinton und Heidi Klum im Schwarzwald in der Jagdhütte. Aber ich kann dir erzählen, dass die Merkel, die war ja auch, also ich habe ja auch Staatsgäste bei Riverboat, fühlt sich zumindest manchmal an. Und die Merkel war, glaube ich, damals Umweltministerin, die war auch viel bei uns. Und eines Tages ging das Telefon, ich fuhr gerade auf der Berliner Stadtautobahn. Frau Fischer, wir würden Sie gerne als Moderatorin gewinnen. Übrigens die Frau Merkel.
Selbst, ja.
Damals.
War auch kein Fake-Anruf.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Das wäre natürlich
auch. Stell dir mal
normalerweise
vor.
Lassen die sich verbinden.
Also. Weil ich war so aufgeregt. Also ich kann dir sagen, es war erst das Sekretariat. Und da habe ich gesagt, wie Frau Merkel, ich muss von der Autobahn runter. Dann bin ich von der Autobahn runter. Und dann habe ich mit ihr aber telefoniert.
Sehr löblich.
Und da hat sie mich für den CDU-Parteitag, für den bunten Teil, sagte
für den
sie
bunten
noch,
Teil,
eingeladen.
Für das Rahmenprogramm.
Habe ich aber nicht gemacht.
Nee, warum? Ist zu riskant, wenn man als Künstlerin sich positioniert?
Naja, heute finde ich ja eigentlich Positionierung und Haltung wichtiger und besser denn je. Aber so war da also meine Denke schon, ach nee, das ist dann immer im Archiv und du weißt ja gar nicht, bist du denn und wo bist du? Ach, ich fand das schon eine schwierige Entscheidung, weil ich hätte das, glaube ich, echt gerne auch mal gesehen. Aber... Nee.
Na, du hättest die sicherlich auch aufgemöbelt da.
Ich glaube auch, dass wir Spaß gehabt hätten. Ich hatte, dann hat sie irgendwann nochmal, du kannst dich bestimmt daran erinnern, da hast du bestimmt auch schon dran teilgenommen gehabt damals, hat sie doch im Bundeskanzleramt da oben in der, ich glaube, es ist die 9. Etage. Hat
das ist ihre Wohnung da, diese kleine Wohnung
gewesen,
da.
Genau. Und da hat sie immer so Zehnertische gemacht. Um mal so Stimmung aus der Stadt, aus dem Land, aus bestimmten Berufssparten und so sich einzuholen. Es waren so Medienfrauen, die wir da alle dann mit ihr zusammen Suppe gegessen haben. Das war spektakulär, du. Da ging die Tür auf und wir alle waren schon da und waren auch ein bisschen aufgeregt. Dann ging die Tür auf und ich habe gedacht, das ist ein Körper mit einer Angela Merkel-Maske oben drauf. Also weißt du, als wärst du so im Karneval.
So ein Double, ja.
So ein Double, weil weißt du, wenn du die jeden Tag seit Jahren im Fernsehen, in den Nachrichten siehst, dann hast du das Gefühl, das ist, nicht echt.
Aber du hast es dann doch enttarnt. Also.
Ja, das war echt toll. Die war, aber das habt ihr Politiker halt auch einfach drauf. Die ist natürlich eine Art Menschenfängerin oder die wusste das so mit einer Leichtigkeit und einer scheinbaren persönlichen Note und Stimmung und Atmosphäre auch zu moderieren. Hat dann gleich von ihrer Mutter erzählt und alle dachten so, man ist nah mit ihr. Hast du jemals das Gefühl gehabt, ja, ich kenne sie wirklich gut, wir sind nah?
Also wir hatten, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Natürlich waren wir auch unterschiedlich, einmal Bundesregierung und Landesregierung, CDU, SPD. Aber ich mochte sie immer von Anfang an, hatte auch Respekt vor der Leistung, die sie, wie sie sich durchgeboxt hat gegen diese ganze Männergesellschaft in der CDU. Das war ja damals noch auch nicht so leicht. Und ja, wir hatten ja auch viele Themen, die wir auch zusammen behandeln mussten. Sie war aber wenig entscheidungsfreudig, muss ich sagen. Also mich hat gewundert, die großen Entscheidungen, die sie ja getroffen hat, beispielsweise mit dem Ausstieg aus der Atomindustrie.
Das ging ziemlich schnell.
Das ging ziemlich schnell, ja. Und natürlich die Migrationsfrage oder so, da hat sie auch schnell entschieden. Aber so in so kleineren Sachen oder so wie beispielsweise bei meinen lieben Panda-Bären, also da brauchte ich ja Jahre, um überhaupt ihre Meinung zu ändern, weil sie hatte irgendwie Widerstände dagegen, dass sie sich dafür einsetzt, dass die Panda-Bären von China nach Berlin kommen. Ja, alles war vorbereitet, kostete also auch dem Bund ja kein Geld, sondern es hatte alles der Zoo geordnet und so weiter. Es fehlte nur das Wort beim Staatsbesuch, der angekündigt war, Merkel in China, das Wort Panda. Und dann hat der chinesische Botschafter gesagt, läuft das alles von alleine? Hat sie nicht gesagt, jedenfalls. Und dann hatte ich vorher auch noch bei ihr angerufen und nee, und Herr Wobereit, wenn die denn die wieder abziehen, weil es ja immer nur Leihgaben sind, dann setzen wir uns vors Elefantentor und blockieren den Weg, kann da nichts passieren. Ja, da muss irgendein Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt sie gewarnt haben und so. Also jedenfalls war das zu heikel. So, und hat ein paar Jahre gedauert und dann hat sie es doch gemacht. So. Und dann, wer war natürlich, als die Panda-Bären dann da waren, als Erster da in der Reihe da? Natürlich Frau Merkel, ist ja klar. Ne? So, und der regierende Bürgermeister war ich ja dann nicht mehr. Der stand in der zweiten Reihe oder durfte erst beim zweiten Rundgang mitgehen. Ne? So ist es dann immer.
Die Geschichte rührt mich. Also zum einen, dass du tatsächlich dich vor das Elefantentor gesetzt hättest. Zum anderen die zweite Reihe. Und zum dritten Panda-Bären rühren einen immer. Das ist doch irgendwie so wie eine... Da ist die Welt scheinbar noch in Ordnung, wenn wir uns, dass wir uns heute mal über Panda-Bären unterhalten, hätte ich auch nicht gedacht.
Aber die sind einfach per se niedlich. Sie erfüllen jedes so Kindchenschema oder Bärenschema. Ich weiß, als ich 1984 war ich das erste Mal in China als Tourist, Seidenstraße und alles gemacht, glaube ich, 3 oder 4 Wochen lang. Und alle haben mir gesagt, du musst mir unbedingt eine Postkarte schicken. Naja, was habe ich gemacht? Postkarten gekauft, wie blöd geschrieben. Und Briefmarken natürlich mit Panda-Bären drauf. So. Das hat gewirkt und ich war dann wirklich, waren alle zufrieden, dass sie dann wenigstens eine Briefmarke mit Panda-Bären kriegten, wenn sie nicht selber nach China kommen.
Wenn du jetzt aus Berlin Postkarten verschicken würdest, was wäre da auf der Briefmarke?
Auf der Briefmarke? Mhm. Was wäre denn da auf der Briefmarke? Das weiß ich jetzt auch. Ein Brandenburger Tor höchstwahrscheinlich.
Mhm. Ja, verstehe ich. Jetzt sitzen wir hier bei 88.8.
Ist doch super, ne? Das ist, ich höre ja auch 88.8.
Was sind so deine Lieblingsmusik?
Also Heavy Metal ist es auf jeden Fall nicht. Alles, was ein bisschen auch melodischer ist.
Ich werde es alles zur nächsten Folge vorbereiten. Ich werde deine persönliche Jukebox sein. Du kannst einfach
was reinschmeißen?
Und dann kommt's raus.
Ach, und du singst selber?
Sofort. Ich werde alles geben, um Schritt für Schritt, Folge für Folge näher an deine Küche zu rücken, näher an deinen Esstisch.
Ach.
Ein ziemlich perfider Plan. Ich finde, aber der geht auf.
Na, abwarten. Ja.
Ich wasche auch ab.
Das mag ich überhaupt nicht, wenn die Gäste dann anfangen abzuwaschen.
Stimmt. Ach, du hast mir ja vorhin auch erzählt, dass du heute Morgen erstmal die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hast, weil gestern eine Fete bei dir stattgefunden hat, auf der ich nicht war. Aber wie gesagt, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Und das macht mir sehr viel Spaß, Klaus.
Mir auch, ja. Ne? Oder?
Total. Und wenn euch das auch Spaß macht, dann sagt es doch einfach weiter. Und ihr habt ja gehört, der Klaus mag liebe Menschen und er ist ein lieber Mensch. Schreibt uns doch bitte liebe Rezensionen. Abonniert uns am besten auch gleich, oder? Damit ihr uns nicht verpasst.
Das wäre am praktischsten, ne?
Ja. ARD Audiothek.
Audiothek.
Genau.
Und überall, wo man Podcasts hören kann. Ne?
Also genau. Und genau, lasst uns doch
eine Adresse.
Ja, vielleicht habt ihr auch noch Ideen, worüber wir sprechen sollen oder Fragen, die ihr habt. Gerne her damit. Weil wir natürlich hier gerne mit uns plaudern, aber vor allem auch gerne mit euch. Schreibt uns an kimundklaus@rbb888.de.
Bravo. Das kannst du ja schon auswendig.
Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt.
Das ist schön.
Juhu, bis nächsten Freitag.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt hätte ich gerne dieses Spray.
Kannst du haben.
Kim und Klaus mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Idee Kim Fischer. Ein Podcast von rbb888, produziert von Flow Media Company GmbH. Executive Producer RBB 888 Momo Faltelhauser. Executive Producer Flow Sabrina Andorfer. Redaktion RBB 888 Michael Handel. Projektleitung Flow Sabrina Andorfer, Eva Hoos. Audioproducer Flow Theresa Sickert. Redaktion Flow Kim Fischer und Lukas Weil. Produktionsleitung RBB 888 Matthias Wolf. Produktionsleitung Flow Tim Giese. Postproduktion Flow Lorenz Schuster. Coverdesign RBB 888 Martina Lauterbach. Sounddesign RBB 888 Kevin Kastens. Sprecher RBB 888 Uwe Wassermann. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wahre Verbrechen aus der Nachbarschaft. Die gibt es im RBB-Podcast Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus Hauptstadt und Umland. Was trieb die Täter an? Und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Medizinerinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage, eine neue Episode.